Wir stehen hier an einem Autoparkplatz. Es ist sehr laut, vor allem unter der Autobahn. Es ist einfach sozusagen wie unter einer Brücke, wo durchgehend Autos drüber fahren. Und es ist halt auch direkt neben der S-Bahn. Also ich kann mir es jetzt so direkt eigentlich nicht vorstellen, hier zu übernachten. Aber ich nehme an, es ist halt einfach trocken und auch warm in dem Moment. Und ich sehe hier auch schon so erste Anzeichen für sozusagen Schlafplätze von Obdachlosen oder Tagesplätzen, wo man dann den Tag verbringen kann. Sieht fast aus wie so ein Mülleimerdeckel, also von diesen großen Mülleimern, wo man als Beispiel Restmüll reinwirft oder so. So sieht es ein bisschen aus und ich nehme an, es ist dafür gedacht, dass man sich da drunter legt und dann legt man wahrscheinlich noch eine Decke auf den Boden und dann hat es mal ein bisschen wärmer.
Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
Hallo, wir sind
Tim und
Elias.
Und ihr habt gerade schon gehört, wir werden heute unterstützt von Justus. Er ist unser Außenreporter. Wir gehen heute nämlich einer ja schwierigen Frage nach.
Wir wollen wissen, warum leben Menschen auf der Straße?
Zu denen sagt man ja auch Obdachlose. In Deutschland, da leben etwa 680.000 Menschen ohne Wohnung. Das ist aber nur eine Schätzung. Ganz genau weiß man das nämlich gar nicht. Begegnen dir eigentlich öfter obdachlose Menschen?
Also mir persönlich begegnen sie relativ oft an so Bahnhöfen oder wenn man so irgendwo an einem relativ geschützten Ort vorbeiläuft, wo jetzt nicht überall was reinregnet oder so.
Gerade jetzt auch im Winter sieht man manchmal auch genau. Matratzen unter Eisenbahnbrücken in der Stadt zum Beispiel.
Das stimmt.
Wir sitzen meistens auf der Straße und betteln um Geld und haben irgendwie einen Kaffeebecher oder irgendwas Kleines, um da das Geld reinzutun.
Die meisten trinken dann halt auch Alkohol und so und werden dann besoffen und machen andere Menschen an und so.
Betteln, Alkohol trinken, aggressiv werden, das ist so das, was vielen Menschen vielleicht einfällt, wenn sie das Wort Obdachloser hören. Aber stimmt es eigentlich so?
Na, also manchmal ist es vielleicht so, aber manche sehen so aus, als würden sie schon lange dort liegen, aber das stimmt meistens gar nicht. Viele sind erst seit gar nicht so langer Zeit dort und viele Leute interessiert es einfach gar nicht, was mit denen passiert und das finde ich schon traurig.
Es ist wahrscheinlich sowieso immer schwer, das irgendwie zu verallgemeinern, ne? Es gibt ganz unterschiedliche Schicksale. Für uns war ja Kakadu-Kinderreporter Justus unterwegs. Er hat auch einen Mann getroffen, der lange auf der Straße gelebt hat und dieser Mann, der stellt sich gerade mal selbst vor.
Klaus Selwender. Von 2002 bis Ende 2009 habe ich in Berlin auf der Straße gelebt. Ich bin ganz einfach aus eigener Dummheit eigentlich auf der Straße gelandet. Bei mir war es eben ein Alkoholproblem und anstatt Probleme zu lösen, in Angriff zu nehmen, habe ich sie ganz einfach immer weggeschoben und weggeschoben. Und irgendwann bin ich vor dem Problem weggerannt und bin dann auf der Straße gelandet. Und dann bin ich immer tiefer runtergerutscht. Das ist, als wenn du im Schwimmbad gehst, auf der Rutsche ruf und lässt los und du rutscht nach unten. Das geht ganz schnell. Und je tiefer du wirst, desto schneller wird es und irgendwann bist du unten.
Das ist schon echt traurig. Da hat man schon viel Mitleid.
Ja, aber nicht jeder immer unbedingt.
Manche Obdachlose, die sind einfach nicht mehr so nett und deswegen tun sie einem nicht mehr so leid.
Also mir tun sie leid, aber die meisten mögen sie einfach nicht. Die haben einen schlechten Ruf.
Tun dir Obdachlose immer leid?
Also wenn sie irgendwie, ich meine jetzt aggressiv werden oder wenn man ihnen ansieht, dass sie irgendwie ja ziemlich betrunken sind. Und dann lallen und rumlaufen wie so, keine Ahnung, wie man halt,
wie betrunkene Menschen
halt, total betrunken
halt.
Ist, dann tun sie mir halt nicht mehr leid, weil dann nervt es einfach auch manchmal, dass da so einer die ganze Zeit rumläuft und teilweise auch brüllt und dann hat man schon ein blödes Gefühl, dass da einer rumläuft und man kann ihn halt nicht sagen, was macht er als nächstes, kommt er jetzt zu mir oder da hat man manchmal schon so eine Art Bedrohungsgefühl, weil diese Menschen, wenn sie zu viel Alkohol getrunken haben, sich einfach nicht mehr richtig unter Kontrolle haben.
Aber sonst, wenn sie jetzt nicht so viel Alkohol getrunken haben, da hast du schon dann eher Mitleid.
Dann habe ich wirklich Mitleid, weil man weiß ja nicht wirklich, was mit diesen Menschen passiert ist, dass sie auf der Straße gelandet sind. Und oft sind es halt traurige Geschichten, wenn jemand viel Geld verloren hat oder hohe Schulden hat.
Ja, wir können ja gar nicht auch immer unbedingt davon ausgehen, dass Obdachlose unbedingt wollen, dass man jetzt Mitleid hat. Aber man sollte sie auf jeden Fall mit Respekt behandeln, so wie jeder Mensch eben mit Respekt behandelt werden sollte. Also, dass man eben nicht abfällig über sie spricht, sich lustig macht oder ihnen halt irgendwie fies begegnet, ne?
Es gibt ja verschiedene Ausdrucksarten von dem, wie man diese Leute, die auf der Straße leben, nennt. Mhm. Manche sind auch ziemlich beleidigend, aber wie soll man sie denn eigentlich nennen?
Also meinst du, diese Begriffe sind beleidigend vielleicht, die so verwendet werden, ja?
Genau.
Ja, mal hören, was Klaus sagt. Justus hat ihn danach nämlich auch gefragt.
Also für Menschen, die obdachlos sind, gibt es viele verschiedene Begriffe. Fast alle sind abwertend gemeint. Und ich hätte die Frage sozusagen, was sie über diese denken, ich werde jetzt gleich einmal vorlesen. Penner, Klochard, Vagabund, Landstreicher, Stadtstreicher, Herumtreiber.
Na gut, Stadtratten fehlen noch. Ich war einer von den Stadtratten. Wenn ich diese Begriffe gehört habe, damit konnte ich leben, weil die haben mir irgendwie die Situation beschrieben. Der Ausdruck als solche ist nicht das Schlimme. Das Schlimme ist, wie sie zu dir rüberbringen. Wenn man weggescheucht wird, hier, du Penner, verpiss dich hier. Wir wollen dich hier nicht vor dem Geschäft sehen und sowas alles. Das ist das, was diskriminiert, was auch weh tut. Das tut manchmal weh, als wenn man einen Dresche kriegt auf der Straße. War. Viel schlimmer ist auch manchmal, dass man nicht beachtet wird, dass man gar nicht gesehen wird, dass über die Leute, über die drüber weggucken, wisst ihr, das gar nicht wahrnehmen, dass du da bist. Das tut weh.
Dabei sind eben alle Menschen gleich, deshalb sollte man Obdachlosen auch so begegnen, wie man sich eben auch wünscht, dass einem begegnet wird. Du hast ja gerade schon gesagt, du machst dir da manchmal so ein bisschen Gedanken, wie diese Situation entstanden ist, dass der Mensch eben ohne Dach über dem Kopf lebt. Du hast gesagt, vielleicht hat er Schulden gehabt. Was könnte noch dazu geführt haben?
Na, vielleicht hat man Diebstahl gehabt oder hat irgendein Problem gehabt und ist dann in den Alkohol abgedriftet oder... Ja, das gibt ziemlich viele verschiedene Gründe, warum ein Mensch auf der Straße landen kann.
Wieso leben Menschen ohne Wohnung sozusagen?
Wieso? Wir rechnen hier in Berlin ungefähr 10.000 Obdachlose. Vom Prinzip her sind es 10.000 Gründe. Die Obdachlosen als solche gibt's nicht. Jeder Obdachlose ist ein Mensch, jeder hat seine eigene Geschichte und... Man kann im Groben und Ganzen sagen, es fängt meistens an mit Verlust des Arbeitsplatzes, Verlust der Familie oder der Suchtproblematik. Fängt bei Alkohol an und hört bei anderen Drogen auf. Und das sind dann so die Hauptsache, die Gründe, warum du auf der Straße landest.
Es gibt da übrigens auch ein gutes Buch von Kirsten Boye zu dem Thema. Es heißt Ein mittelschönes Leben und handelt genau davon.
Da hören wir mal kurz rein.
Wie er die Rechnungen bezahlen sollte, wusste der Mann nicht. Er hatte ja nicht mehr viel Geld gekriegt. Er hatte ja keine Arbeit mehr. Er hat gesehen, dass das gar nicht klappen konnte mit den Rechnungen, niemals. Da hat er die Briefe einfach nicht mehr aufgemacht, wenn sie gekommen sind, weil er dann denken konnte, es gibt sie gar nicht. Aber damit er das denken konnte, musste er noch ein bisschen mehr Bier trinken. Dann ist das Unglück weitergegangen. Eines Morgens haben sie ihn aus der Wohnung geholt. Er hatte ja nie die Miete bezahlt.
Tja, und dann ist er eben auf der Straße gewesen und so passiert es vielleicht dem einen oder anderen oder der einen oder anderen auch. Ja, aber wie ist das dann eigentlich auf der Straße? Also mit so Dingen, die für uns selbstverständlich sind, waschen, aufs Klo gehen, Geld zusammenbekommen. Wie stellst du dir das vor, Elias?
Also auf der Straße zu leben, also speziell jetzt im Winter, stelle ich mir echt schwer vor, weil es ist ziemlich kalt. Und wenn man dann nichts Richtiges hat, was man anziehen kann oder nur vielleicht eine kleine Matte hat oder eine Decke, ist das echt kalt dafür, dass man draußen schläft, unterm Himmel oder unter einer Brücke oder so. Und auf Klo gehen, das ist natürlich immer ein echt schwieriger Punkt.
Ja, wir gehen sonst einfach mal nach nebenan und da ist die Toilette schon da, ne?
Ja.
Oder machen den Kühlschrank auf, da ist Essen drin. Das gibt's natürlich auf der Straße logischerweise alles gar nicht, ne?
Ja, genau. Das ist leider die Sache, es gibt manchmal so Dixi-Klos von Baustellen oder so, aber das ist halt auch nichts Richtiges. Da kann man halt nicht wirklich längere Zeit auf Toilette gehen.
Ja, also auf jeden Fall nicht so einfach. Mal hören, wie Klaus das erlebt hat.
Von meinem Schlafplatz wartet der nicht weit bis zu so einem City-Klo am Gendarmenmarkt. Dann bin ich erstmal früh da zu meiner Morgentoilette machen gegangen und dann, ich habe dann 7 Jahre lang vom Flaschensammeln gelebt. Also ich bin dann Flaschensammler geworden und dann ging mein Tag eben darum, findest du noch Flaschen, dass das für einen Tag reichen tut und so. Ne? Da hast du schon ein paar Kilometer gemacht. Und dann muss ich so sagen, dann hatte ich mitbekommen, wo ich dann eine Weile auf der Straße war, dass es ja eigentlich auch viele soziale Einrichtungen gibt, die sich um Menschen kümmern, eigentlich wie Suppenküchen und so was alles. Und ich habe dann diese Suppenküche da in der Wollangstraße für mich gefunden. Die haben nicht nur die Suppenküche oft da zum Essen, das war nicht so wichtig, da habe ich immer irgendwie was zusammen gehabt, Geld. Aber in dieser Einrichtung gab es dann auch die Möglichkeit, zweimal eine Woche zum Duschen zu gehen. Also hatten sie ihre Duschstation oft, dienstags und freitags. Und dann habe ich meinen Tag so geregelt, dass ich wenigstens zweimal die Woche da zum Duschen bin, Ganzkörperhygiene habe. Den meisten Leuten, die auf der Straße sind, sieht man das gar nicht an. Also ich habe das immer versucht zu überspielen, eher so als graue Maus durchzugehen.
Siehst du, da sind wir auch wieder bei Vorurteilen, ne? Also wir alle haben eine Vorstellung, wie Menschen, die auf der Straße leben, vielleicht aussehen. Es gibt aber eben auch Leute, so wie Klaus, denen ist ihre Situation total unangenehm und denen ist das vielleicht dann so peinlich, dass sie dann alles machen, damit das ja keiner mitbekommt, dass sie tatsächlich obdachlos sind.
Meinst du, es gibt auch Sachen, die gut am Leben auf der Straße sind?
Na gut, also ich denke, dass das auf jeden Fall ein sehr hartes Leben ist, immer auf der Suche nach einem trockenen Platz zu sein, wo man vielleicht auch so ein bisschen Schutz hat. Du weißt ja auch nie, wer oder was dir nachts auf der Straße begegnet. Ja, und dann natürlich diese Situation, nicht zu wissen, wo man jetzt vielleicht das Essen herbekommt. Also mir fällt da erstmal nichts ein. Was meinst du?
Es ist halt wirklich auch als jemand, der mal gesehen hat, wie jemand obdachlos ist, immer eine... Man will es eigentlich nicht, dass man betteln geht. Das will man nicht. Das ist so eine Blockade und viele Leute sammeln Flaschen, was auch eine gute Idee ist, weil viele Leute lassen ihre Flaschen einfach stehen. Und ja.
Aber Gutes zu finden auf der Straße, das ist schon sehr schwierig, würde ich sagen. Manchmal wird ja gesagt, dass es unter den Obdachlosen einen besonderen Zusammenhalt gibt und dass das vielleicht ganz schön ist. Klaus hat das zumindest so erlebt.
Wie gesagt, ich habe vom Flaschensammeln gelebt. Und da haben wir uns vom Montag bis Sonnabend am Gendarmenmarkt haben sie immer 11 Flaschensammler getroffen und haben da sich hingesetzt und haben das große Flaschentauschen gemacht. Das liegt auf meinem Weg und das liegt auf meinem Weg. Obwohl wir Konkurrenten waren, haben wir uns das Leben leichter gemacht. Das sind so Sachen, die ich manchmal so vermisse. Aber als solche möchte ich das Leben auf der Straße nicht wieder haben.
Gibt es irgendeinen Punkt, wo es sozusagen am schwersten ist?
Das erste Mal war natürlich der erste Winter, die erste richtige Frostnacht. Dann merkst du, dass Kälte wehtut. Ich sage immer, Kälte kann beißen und manchmal ganz schön zubeißen. Das merkst du dann. Aber bist du schon einen Schritt zu weit gegangen? Bist du schon zu weit unten gewesen?
Bei Kälte im Winter nachts draußen schlafen, das könnte ich einfach nicht.
Ja, das ist ja vor allen Dingen auch lebensgefährlich, ne? Doch tausenden Menschen in Deutschland bleibt nichts anderes übrig. Es gibt natürlich ein paar Hilfsangebote für Obdachlose und wie die aussehen, das lassen wir uns jetzt von Christine Fritsche erklären. Sie ist von der Koordinierungsstelle der Berliner Kältehilfe und die haben wir jetzt auch am Telefon. Hallo Frau Fritsche.
Hallo.
Ich habe mal gehört, es gibt einen Kältebus. Was ist das eigentlich genau?
Genau, der Kältebus ist sozusagen in den Wintermonaten in Berlin unterwegs und den kann man anrufen, wenn man Menschen auf der Straße sieht, die vielleicht eine Notübernachtung möchten oder die quasi einen heißen Tee oder einen Schlafsack brauchen und dann kommt der Kältebus vorbei und verteilt ja Suppe, Tee, Schlafsäcke, warme Kleidung oder fährt Menschen in Notunterkünfte, die quasi auf der Suche nach einem Schlafplatz sind.
Man kann uns ja überall hören in Deutschland. Gibt es den Kältebus nur in Berlin oder gibt es den auch an anderen Orten?
Also soweit ich weiß, gibt es den überwiegend in den großen Städten. Also ich weiß, dass es auf jeden Fall in Frankfurt und in München und in Hamburg auch einen Kältebus gibt. In Berlin haben wir sogar noch einen Wärmebus. Also sind quasi mehrere Busse unterwegs von der Stadtmission und vom Deutschen Roten Kreuz. Und ich glaube, im ländlichen Raum ist das eher nicht so gang und gäbe, aber in den großen Städten gibt es da vielerorts so eine Art Kältebus.
Wie findet man da die Nummer raus, die man anrufen muss oder kann?
Also in Berlin haben wir das Glück, dass es eine Kältehilfe-App gibt, die man sich kostenlos runterladen kann. Und da findet man alle Angebote der Kältehilfe, unter anderem auch die Telefonnummern vom Kältebus und Wärmebus, aber auch alle Notübernachtungen, Tagesstätten, medizinische Angebote. Quasi das ganze Hilfenetz sozusagen.
Ja, und sonst können sich ja vielleicht eure Eltern erkundigen und dann wisst ihr für den Fall der Fälle, dass ihr jemanden seht, der Hilfe braucht in der Kälte, die Nummer und könnt dort Bescheid sagen.
Genau.
Gibt es eigentlich auch Einrichtungen, wo die Obdachlosen einfach so hingehen können?
Genau, es gibt ein recht großes Netz an Einrichtungen. Da gibt es relativ viele, vor allem im Winter, bis zu 1200 Schlafplätze in Notübernachtungen und Nachtcafés. Also Nachtcafés haben nur an wenigen Tagen in der Woche geöffnet. Notübernachtungen haben täglich am Abend geöffnet, über die Nacht. Und man bekommt da ja ein Bett und ein warmes Essen am Abend und ein Frühstück. Man kann meistens duschen und Wäsche waschen. Viele Einrichtungen haben auch eine Kleiderkammer. Und dann gibt es für den Tag sozusagen Tagesstätten, Treffpunkte, sowas wie die Bahnhofsmission. Und es gibt Beratungsstellen, ganz niedrigschwellige Angebote, auch der medizinischen Versorgung, wo man quasi einfach hingehen kann. Es ist kostenfrei und man bekommt da eben die jeweilige Unterstützung.
Was ich mich frage, manche haben doch auch Eltern, Geschwister, generell Familie. Wieso helfen die eigentlich nicht?
Tja, was ist mit der Familie? So ganz allgemein kann man das wahrscheinlich auch nicht sagen, aber Justus, der hat bei Klaus nachgefragt, wie das bei ihm war.
Sagen wir mal Familie, meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt schon tot und meine Geschwister, denen habe ich das nicht rübergebracht und den anderen, denen habe ich das verschwiegen und meiner eigenen Tochter habe ich das auch verschwiegen. Die hat erst erfahren, wo ich wieder weg war von der Straße, dass ich die ganzen Jahre auf der Straße war, obwohl ich Kontakt mit ihr hatte, aber ich konnte ihr das immer irgendwie schön verschweigen, weil da ganz einfach die Scham zu groß war, weil die nicht wissen wollte, was aus ihrem Papa geworden ist. Ja, die hätte mir ja gerne geholfen, aber das war für mich ganz einfach die Schamgrenze zu hoch gewesen.
Klaus, der hat dann tatsächlich Glück gehabt. Ein Freund hat ihm angeboten, dass er bei ihm wohnen darf. Dann konnte er auch mit seiner Tochter über seine schwierige Situation sprechen und sich weitere Hilfe organisieren. Frau Fritsche, wie ist das eigentlich bei anderen? Kommen viele wieder von der Straße weg?
Also ich selbst leite noch eine Frauennotübernachtung und wir versuchen natürlich eigentlich jede Frau, die zu uns kommt, mit ihr zusammen zu überlegen, wie es denn weitergehen kann und wie wir sie unterstützen können, von der Straße wieder wegzukommen. Und da sind schon viele dabei, die natürlich ihre Situation verändern wollen. Und da gibt es eben Möglichkeiten, dass man erstmal in ein Wohnheim für obdachlose Menschen zieht oder in ein betreutes Wohn oder in ein Frauenhaus, in Krisenhäuser. Also da gibt es relativ viele Möglichkeiten und da unterstützen auch die jeweiligen Einrichtungen ganz engagiert dabei, sodass eben die meisten Menschen einfach von der Straße wieder wegkommen.
Manchmal wird ja auch gesagt, dass manche Leute einfach auf der Straße leben wollen. Stimmt das?
Also es gibt einen ganz, ganz geringen Prozentsatz von Menschen, die wirklich so, ich würde mal sagen, so Aussteiger sind, die wirklich einfach ohne Geld und ohne finanzielle Stützung vom Staat tatsächlich leben wollen. Aber ich glaube, die wenigsten Menschen sind wirklich freiwillig auf der Straße. Und da sind eben viele Schicksalsschläge passiert, dass eben die Leute eben da gelandet sind, wo sie gerade sind. Und desto mehr brauchen sie eben auch die Unterstützung und Hilfe, dass sie eben da wieder wegkommen.
Frau Fritsche, dann vielen Dank, dass Sie uns unsere Fragen beantwortet haben und viel Erfolg bei Ihrer Arbeit, bei der Unterstützung von Menschen, die Ihre Hilfe brauchen.
Ja, sehr gern, vielen Dank.
Tschüss.
Sag mal, hast du eigentlich eine Idee, wo der Begriff obdachlos herkommt?
Also ich glaube, das kommt daher, wenn man sagt Obdach, so viel wie zu Hause. Mhm. Und wenn die das nicht haben, ist man halt obdachlos.
Ja, ich glaube, das kommt von einem alten Wort, das Obedach hieß. Das ist ein althochdeutsches Wort. Und Obedach, das hat so viel wie Überdach bedeutet. Aber ganz genau kann uns das Professor Dr. Jens Wurzbacher von der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin erklären. Der arbeitet nämlich in vielen Projekten mit ehemaligen Obdachlosen wie Klaus.
Obdachlos heißt tatsächlich, er hat kein Dach über dem Kopf, sondern ist im öffentlichen Raum unterwegs, nächtigt im Hauseingängen oder eben im Parks oder dergleichen mehr. Also es gibt kein Obdach, kein schützendes Dach über dem Kopf.
Ich habe gehört, es gab auch mal eine Zeit, wo das verboten war, also auf der Straße zu leben.
Der Umgang mit Obdachlosigkeit hat sich über die Geschichte ziemlich stark gewandelt. Es war lange Zeit eben verboten, war es ein Straftatbestand. Man ist im 19. Jahrhundert noch eingewiesen worden in Arbeitshäuser, dort zur Arbeit quasi gezwungen worden. Es war ein illegaler Zustand, Landstreicherei. Das hat sich verändert im 20. Jahrhundert, ist dann eher als psychische Abweichung betrachtet worden. Und mittlerweile ist es aber so, dass es bei uns nicht verboten ist, obdachlos zu sein. Das ändert sich aber, wenn man zum Amt geht, wie es der Klaus vorhin schon gesagt hat, und sagt, ich möchte aussteigen, ich will nicht mehr obdachlos sein, bitte bringt mich unter. Und dann besteht die öffentliche Verpflichtung, eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen. Leider sind das häufig schlechte Unterkünfte, Gewalt und auch, dass Menschen bestohlen werden, die dort untergebracht sind. Und deswegen sind das keine beliebten Unterkünfte.
Klaus, der hat ja heute wieder ein vernünftiges Obdach, also ein Dach über dem Kopf, eine Wohnung. Und er unterstützt auch andere Obdachlose. Und deshalb wollte Justus auch nochmal von ihm genau wissen, wie ist das eigentlich? Also wie kann ich Obdachlosen am besten helfen?
Viele Menschen wollen helfen und wissen nicht wie. Und ich bin mittlerweile immer der Meinung, Leute, ihr könnt nicht jeden Obdachlosen jeden Tag helfen. Das geht nicht. Ihr könnt nicht jeden Obdachlosen, wenn er die Zeitung verkauft, die Zeitung abkaufen. Die erscheint sowieso bloß alle 14 Tage. Und ihr könnt nicht jeden Bettler jeden Tag einen Euro reinschmeißen. Irgendwann habt ihr selber keinen Euro mehr. Ganz einfach, wenn ihr ihn seht, fragt, ob er helfen könnt und fragt, wie er ihn helfen könnt. Wenn er einen Obdachlosen anspricht und ihn fragen tut, man kann auch mal eine schlechte Antwort zurückkriegen. Aber für die meisten, die auf der Straße leben, gibt es immer ein bisschen Selbstwertgefühl. Man merkt, dass man mit Respekt behandelt wird, dass man wie ein Mensch behandelt wird, wenn ein anderer ihn fragt. Und das gibt ihn immer weit wieder, das baut ihn immer wenigstens noch ein bisschen auf und so. Also für mich, wenn mir einer gesagt hat, Junge, brauchst du Hilfe oder so, das war für mich okay, der meintet ja ernst und so.
Einfach fragen, guter Tipp.
Und Obdachlosen mit Respekt begegnen. Viele sind ja auch nette Menschen, so wie Klaus. Und es gibt viele unterschiedliche Gründe, warum sie eben auf der Straße leben. Eine einfache Antwort auf unsere Frage gibt es da wahrscheinlich nicht. Aber das ist ja auch ein Grund, warum man den Obdachlosen mit Respekt begegnen sollte, weil man eben nicht weiß, was sie schon alles erlebt haben oder eben erleben mussten. Was nimmst du heute mit?
Auf jeden Fall, dass man Obdachlose ansprechen soll, dass man, wenn es ihnen nicht gut geht oder wenn man merkt, dass sie irgendwie komisch drauf sind oder wenn sie nicht ansprechbar sind, dann am besten vielleicht den Krankenwagen oder den Kältebus rufen.
Mhm. Hilfe.
Hilfe, genau, Hilfe rufen. Und ja, genau.
Ja, man kann ja auch gucken, was die Situation ist. Manche wollen ja vielleicht eben auch gerade gar nicht angesprochen werden, sondern unterhalten sich oder sitzen einfach nur nett da. Da muss man vielleicht auch ein bisschen ein gutes Gefühl für die Situation entwickeln und für die Situation haben, ne?
Genau, ja, stimmt.
Das war unser Podcast für heute. In unserer nächsten Folge, da beantworten wir dann vielleicht schon eure Frage.
Genau, und die schickt ihr uns einfach an kakadu@deutschlandradio.de.
Und übrigens, wenn ihr Fans von unserem Podcast seid, davon gehen wir jetzt erstmal schwer aus, ne? Dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr zusammen mit euren Eltern vielleicht votet. Der Kakadu Kinder Podcast, der ist nämlich im Rennen um den Deutschen Podcastpreis und da zählt jede Stimme.
Ich stimme auf jeden Fall auch für den Kakadu. Und das tue ich auf www.kakadu.de. Da findet ihr den Link. Und das ist nur ein Klick entfernt.
Genau, und da gibt's natürlich auch alle bisherigen Folgen, falls ihr euch nochmal überzeugen wollt, wie gut wir sind. Und Elias, ich habe auch schon heimlich mitgeklickt, aber nicht weiter sagen.
Also von mir fährt's keiner.
Sehr gut.
Also bis zum nächsten Mal und tschüss vom Kakadu, sagen Elias
und Tim.
Hallo?
Na Kakadu, wie geht es dir?
Ich gehe doch nicht, Tiger. Ich fliege.
Okay. Und wie fliegt es sich?
Oh, es geht.
Der Kinderpodcast.